Hört eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament, aus einem Brief des Apostel Paulus. Es ist der Brief an die Römer. Es ist das 11. Kapitel. Der Apostel schreibt: Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgegeben hätte? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, vielleicht sind diese Zeilen die wichtigsten Zeilen in der ganzen Bibel. Das kann man gar nicht verstehen. Sicher, man versteht, dass da einer schreibt und ganz ergriffen ist von seinen eigenen Worten, dass er religiös ist und eindrucksvoll an seinem Glauben hängt und dass er gerade mit diesen Zeilen irgendwie alles zusammenfasst, sich selbst vorsagt und anderen. So, als ob damit alles das Wichtigste gesagt wäre. Und prompt gibt es dafür dann auch einen würdigen Schluss des Ganzen, einen hymnischen Abschluss. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Aber dieses ist kein Wort von Jesus, dem Auferstandenen. Kein Wort von Moses, dem Gesetzesoffenbarer. Kein Wort von einem Evangelisten über einen Wunderbericht oder eines der Gleichnisse von Jesus, die man hört und ab diesem Moment irgendwie nie mehr vergessen kann. Sondern nur eine Schwärmerei von Paulus, das Wichtigste der Bibel? Naja, sicher gehen die Meinungen hier auseinander. Man kennt das ja. Diskutieren 10 Theologen und Theologinnen miteinander, dann gibt es am Ende 11 Meinungen. Aber tatsächlich hat ein schlauer Theologe namens Klaus Berger einmal in Heidelberg gesagt, vermutlich sei der Römerbrief des Apostel Paulus die wichtigste Schrift in der ganzen Bibel. Und der heutige Bibeltext bringt einen wichtigen Ausschnitt aus diesem Brief. Warum sind die Paulusbriefe so wichtig? Das hat gleich 3 Gründe. Paulus war erst einmal ganz nah dran an Jesus Christus, aber nicht an dem Irdischen. Er ist etwa nie mit Jesus durch die Lande gezogen, sondern gleich an dem Erhöhten. Er hat den Auferstandenen selbst gesehen und wurde selbst von ihm angesprochen vor den Toren von Damaskus. Das war auch zeitlich nahe an Jesus Christus dran. Die Evangelien wurden Jahrzehnte später geschrieben. Und das wollte er gar nicht. Er hatte ja die urchristliche Gemeinde selbst verfolgt. Deswegen ritt er ja nach Damaskus. Diese Bekehrung war gar nicht in seinem Sinne. da wurde er vom Saulus zum Paulus gemacht. Nicht von ihm gewollt, sondern von einem anderen. Und offensichtlich hatte der andere etwas vor mit Paulus. Paulus findet auch ein Wort für diese Nähe zu Gott. Er schreibt später immer wieder von einem in Christus sein, sein vermutlich wichtigster Begriff. Das zweite ist, Paulus schreibt in seinen Briefen das, was er als ganz, ganz wichtig, grundsätzlich als etwas besonders Schönes an dem christlichen Glauben erkannt hat. Und er tut dies ganz besonders in seinem letzten erhaltenen Brief, dem Römerbrief. Hier schreibt er der großen Welthauptstadt Rom alles, was er weiß, was er jemals über oder von Gott verstanden hat. Die ganze Wahrheit, von der er überzeugt ist. Er kennt wahrscheinlich gar keine konkrete Gemeinde in Rom. Er schreibt allen, allen Menschen. Und das Dritte ist, es ist ein wesentliches Merkmal seiner Briefe, dass er darin Bezug nimmt auf konkrete Fragen, Anliegen, Freuden und Leiden aus den Gemeinden. Er zog ja immer wieder weiter nach seinen Gemeindegründungen, aber er blieb mit den Gemeinden in Kontakt und versuchte, die Gemeinden brieflich zu begleiten. So haben wir durch die Paulusbriefe wichtige Aussagen auch für unser alltägliches religiöses Leben. Denn die Kirchengemeinden mit ihren Nöten und bunten Farben und Fragen unterscheiden sich durch all die Jahrhunderte natürlich, aber auch nicht so ganz wesentlich. Die Aussagen von Paulus sind ganz wichtig. Und diese Aussage, welche ich gerade vorgelesen habe, ist besonders wichtig. Sie hat etwas Abschließendes, Zusammenfassendes und ist wie etwas Letztgültiges. Sie passt damit gut auf den heutigen Sonntag, den Sonntag Trinitatis oder Dreifaltigkeit. An dem heutigen Sonntag denken wir daran, dass uns Gott begegnet oder besser, dass er selbst erkannt werden kann in einer dreifachen Gestalt. Gott ist da als Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Zuerst einmal könnte es ganz schön schwierig sein, das zu verstehen. Da stößt man gleich auf einen Widerspruch. Moment mal, wir sollen uns doch kein Bild machen von Gott. Und warum sollen wir dann heute feiern, dass uns Gott begegnet als Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist? Sind das nicht auch Bilder, Vater und Sohn und Geist? Und die sollen plötzlich so nahe stehen bei Gott, dass sie selbst Gott sind? Langsam. Natürlich kennen wir Bilder von Gott. Wir machen uns seit frühester Kindheit diese Vorstellungen von Gott. Tatsächlich jeder Mensch. Das hat man wissenschaftlich erwiesen. Und das ist auch gut und außerdem gar nicht zu vermeiden. Wir alle tragen diese Vorstellungen, Bilder, Metaphern und Symbole in uns. Sie helfen uns auch, wenn wir etwas Besonderes erfahren im Leben und diese Erfahrung mit einem Bild in Verbindung bringen. Es kann zum Beispiel sehr gut tun, wenn man sich vorstellt, Gott wäre wie ein Felsen, so tragend und stark. basal und feste. Das Bibelwort: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Das kann man dann ganz wörtlich nehmen in Verbindung mit diesem Bild. In meinem geistlichen Leben gibt es da so eine Übung. Da stelle ich mir vor, Gott läge vor mir wie ein Felsen und ich werfe meine Sorgen und Nöte auf ihn, werfe sie von mir weg auf diesen Felsen. Das hilft und tut gut. Ist auch nicht verboten. Denn es heißt ja in dem Bilderverbot genau, in Vers 5 aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, bete sie, also diese Bilder, nicht an und diene ihnen nicht. Würde ich also vor einem Felsen auf die Knie gehen und ihn anbeten, dann wäre das falsch, weil eben doch dieser Felsen auch zur Schöpfung gehört. Sicher, man kann Gott anbeten als Gott Vater, Gott Sohn und Gott, den Heiligen Geist, aber dann geht es nicht um diese Bilder von Vater, Sohn und Geist, sondern damit werden die Eigenschaften Gottes beschrieben. Gott Vater hat die Eigenschaft, dass da jemand schöpferisch ist. Da gibt es einen Schöpfer, einen Urheber und Gott scheint der Schöpfer der Welt zu sein. Für Menschen, denen diese väterlichen Eigenschaften Gottes besonders wichtig sind, betonen in ihrem Glauben gerade das Schöpferdasein Gottes. Die Schöpfung ist für sie gleichbedeutend mit der Welt und da gibt es eben für alles eine Ursache, einen Ursprung. Auch die moralischen Gesetze wie die 10 Gebote sind von Gott dem Vater in die Welt gegeben, damit Menschen eine Orientierung haben. Er ernährt alles, was lebt. Alles, was lebt, und es gibt einen himmlischen Vater für alle Menschen auf Erden. Hier treten im Bewusstsein vieler Glaubenden auch mütterliche Eigenschaften Gottes hinzu. Gott Vater und Gott Mutter. Ich habe gar nichts gegen diese Vorstellung. Menschen, denen es besonders wichtig ist, Gott zu entdecken oder schon entdeckt zu haben, in Jesus von Nazareth, leben oftmals einen besonders entschiedenen Glauben. Und ihnen ist ganz besonders wichtig, dass Gott als Sohn entdeckt werden kann. Sie wollen ganz bewusst ihr Leben als Christ oder als Christin gestalten, wollen ernst machen mit ihrem Glauben und den auch bezeugen in Wort und Tat. Dazu brauchen wir ein lebendiges Vorbild, eine Begleitung. Wie ein Bruder kann uns Jesus begleiten. Und Jesus von Nazareth hilft uns, ein bewusst christliches Leben zu führen. Das mag auch manchmal schwierig sein und lässt uns anecken. Und dabei ist diese Begleitung von Jesus Christus selbst ganz wichtig als ein Vorbild des Glaubens. Wir kommen so auf die Spur des authentischen Jesus als Sohn Gottes. Gott als der Heilige Geist wiederum hebt die besondere geistliche Veranlagung des Menschen hervor, auch schon der ganz jungen Menschen. Insofern auch seine Gottesebenbildlichkeit, seine allen Menschen eigene Würde. welche schützenswert ist und alle Menschen völlig unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Einkünfte, ihrer Bildung oder sozialen Herkunft und so weiter ganz und gar auf eine selbe Stufe stellt, nahe bei Gott selbst. Die Gläubigen, denen der Heilige Geist besonders viel bedeutet in ihrem Leben, beten und meditieren gerne und oft nach meiner Beobachtung und haben auch eine besondere Neigung zu geistlicher Gemeinschaft. Sie gestalten ihr Leben gerne nach spirituellen Regeln und leben oftmals recht asketisch, verzichten gerne auf Dinge, weil dieser Verzicht sie wieder stärkt in ihrem geistlichen Leben, in dieser geistlichen Ausrichtung. Natürlich spielt das alles ineinander hinein und geht das alles ineinander über. Es werden ja mit diesen Bildern nur Eigenschaften beschrieben. Es gibt auch nicht die einen, welche sich in ihrem Glauben bewusst abgrenzen wollten von den anderen, etwa die Gottvatergläubigen von den Gottsohngläubigen. Vielleicht ist es auch genau das, die Stärke des christlichen Glaubens, dass er nämlich vielschichtig ist, dass er es ermöglicht, verschiedene Vorstellungen von Gott zu entwickeln, ihn in unterschiedlicher Gestalt zu entdecken und man nicht so festgelegt und festgefahren ist. Mir hilft es, wenn ich das Fest Trinitatis oder Dreifaltigkeit noch einmal besonders gut verstehen will, mir etwas vorzustellen. Es gibt da nämlich einen Brauch. Es ist ein Brauch, der überwiegend in der Kirche unbekannt ist. Früher war das anders. Heute existiert die Ausübung dieses Brauches nur noch sehr vereinzelt in einigen Kirchengemeinden, ganz im Norden oder ganz im Süden unseres Landes. Zum Gottesdienst an Dreifaltigkeit legt man eine Tracht an. Man kleidet sich ganz besonders und schmückt sich mit der landesüblichen Tracht oder wenigstens mit einem besonders schönen Kleid oder mit einem besonders flotten Anzug. Damit soll Folgendes zum Ausdruck gebracht werden: Gott hat alles getan. Er hat uns angezogen, überzogen mit allem, was nötig ist, um einen starken Glauben zu haben. Er hat uns gut ausgestattet, mit verschiedenen, ganz wichtigen, das gesamte Glaubensleben betreffenden Dinge. Er begegnet uns väterlich, in Jesus Christus und geistlich. Und weil wir so gut ausgestattet sind, so gut betucht, es ist ja alles da, können wir uns auch mal so richtig schön anziehen und stylen und kleiden und richtig schön durchstarten hinein in das Leben. Das ist damit gemeint. Und natürlich werden diese Gottesdienste dann auch so gestaltet, dass man noch zusammenbleibt danach und miteinander das Leben und den Glauben feiert. Mir gefällt es sehr, dass der christliche Glaube mit dieser Ausrichtung keineswegs dogmatisch eng ist, sondern einen Raum lässt für die unterschiedlichen Eigenschaften Gottes, für die unterschiedlichen Vorstellungen über und von Gott. Das ist nicht so einseitig. Das lässt einen schönen weiten Raum für die unterschiedlichen Interpretationen Gottes, für die verschiedenen Wege, auf denen wir Gott suchen und finden können. Diese Dreifaltigkeit Gottes lädt uns dazu ein, ermutigt uns dazu, Gott in unterschiedlicher Gestalt zu entdecken. Das macht das Leben farbig und spannend. Das hilft uns auch, so schwere Krisen wie die Corona-Pandemie zu bewältigen, weil wir unterschiedliche Weisen, Formen und Möglichkeiten des Glaubens haben und mit ein jeder dieser Form, dieser Weise, dieser Möglichkeit des Glaubens wiederum eine Chance, etwas Schweres zu bewältigen, auszuhalten und etwas Gutes aus einer Bedrohung, aus etwas Schlechtem zu machen. Es ist so, als ob wir durch diese Vielfalt des Glaubens Licht brächten hinein in die Finsternis. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Eines Morgens wache ich auf und mache mir sogleich Sorgen. Ich denke daran, dass dieser vor mir liegende Tag einige schwierige Momente beinhalten könnte. Und ich sage meiner Frau noch im Bett: Du, ich denk, heute wird ein harter Tag. Meine Frau hört das und sagt so im Aufstehen nebenbei vor sich hin: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Dann fahre ich Brötchen kaufen, denn es ist samstags und samstags fahre ich immer Brötchen kaufen, wenige Kilometer in die nächste kleine Stadt. An der Tankstelle vorbei. Moment, tanken wäre gut. Also tanken. Dann nach Hause gefahren und die Brötchen vergessen. Da stehe ich wieder mit dem Auto vor dem Haus und denke mir: Mist, ich hab ja die Brötchen vergessen. Ha, von wegen, Gott lenkt. Hätte er nicht lenken können, mein Auto lenken können zum Bäcker oder mich zumindest erinnern können an die Brötchen? Jetzt habe ich keine Lust mehr, nochmal zu fahren. Und da passiert wahrhaftig jetzt das Folgende. Just in diesem Moment, als ich das dachte, hält vor mir, vor meinen Augen, ein Bäckerauto. Der Fahrer steigt aus, lächelt mir freundlich zu, öffnet die Schiebetür seines Wagens und macht einen Blick frei auf köstliche Brötchen. Man sieht richtig, wie die duften. Ich hatte dieses Auto vorher schon mal gesehen, aber noch niemals zu dieser Uhrzeit und noch niemals hielt es genau vor dem Pfarrhaus. Ein Wunder! Gott lenkt eben doch alles. Ha! 1:0 für den lieben Gott. Das hat er sich nicht sagen lassen. Er hätte was verschwitzt. Und ich kaufe genussvoll meine Brötchen. Das Frühstück schmeckte köstlich. Und jetzt kommt die Auflösung. Nein, ich glaube nicht, dass der liebe Gott mir persönlich das Bäckerauto geschickt hat. Das war bestimmt ein großer Zufall. Aber das Frühstück schmeckte bestimmt auch deswegen so gut, weil ich an diesem Morgen schon eine kleine persönliche Geschichte hatte mit dem lieben Gott. Das Leben schmeckt noch mal so gut, wenn wir es religiös interpretieren können. Trinitatis lädt uns dazu ein. Wenn ich euch durch diesen Podcast etwas Geschmack gemacht habe auf ein gutes Glaubensfrühstück mit meinen Predigten, dann freue ich mich darüber sehr und bin dafür dankbar. Es soll jetzt eine kleine Podcast-Predigtpause geben. Ihr seid gut ausgestattet und kommt auch ohne mich klar. Wer meine Predigten live erleben will, ist herzlich eingeladen in die Gottesdienste. Immer sonntags um 10 Uhr nach Nordhofen zu kommen. Bitte meldet euch vorher im Pfarrbüro Nordhofen an. Nach einer Pause geht es dann weiter. Vielleicht schon im Herbst. Ich freue mich darauf. Ich danke den vielen Hörern und Hörerinnen meiner Predigten. Durch ein Analyseprogramm konnte ich sehen, es waren viel mehr, als ich erwartet hatte. Dankeschön und macht es gut. Euer Pfarrer Michael Rother. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.